Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanley Anwar.
Eine Million Menschen in Deutschland, das muss man sich mal vorstellen. Eine Million Menschen in Deutschland mit weiblichen Geschlechtsorganen, die sind betroffen von diesem Syndrom, über das wir heute sprechen, aber viele wissen es gar nicht. Es geht um das PCO-Syndrom. Das ist die Kurzform für polyzystisches Ovarialsyndrom. Und viele merken es dann vielleicht gerade, wenn sie einen Kinderwunsch haben und es nicht ganz so klappt. Aber nicht nur da fällt es auf, was die Symptome sind, an denen ihr erkennen könnt, ob ihr vielleicht auch dieses PCO-Syndrom haben könntet. Das kläre ich als erstes mit einer Fachärztin. Dann gibt es auch noch Geschichten von drei Betroffenen. Und am Ende erzählt im Liebestagebuch Louis von Dating-Fails und wie es dazu kommt, dass er selbst manchmal, teilweise auch unabsichtlich, ein Match ghostet, also nicht mehr zurückschreibt beim Daten. So, und generell, wenn euch eine Stunde lieber ans Herz gewachsen ist, lasst uns gerne Bewertung da, wenn das bei eurem Podcast-Anbieter geht. Und empfehlt uns auch gerne weiter. Merci.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Sie forscht schon seit 20 Jahren zum PCO-Syndrom. Dr. Susanne Hahn, Endokrinologin. Hallo, Frau Hahn.
Hallo, Frau Anwar.
Als erstes klären wir nochmal genauer, was ist denn überhaupt dieses PCO-Syndrom?
Das PCO-Syndrom ist eine Erkrankung, die nur bei Frauen auftritt und die eigentlich gekennzeichnet ist durch eine Erhöhung der männlichen Hormone. Frauen bilden jeden Tag männliche Hormone, aber nur in ganz geringer Menge. Und bei diesem Krankheitsbild kommt es dazu, dass zu viele männliche Hormone vom Körper gebildet werden. Und das führt dann zu ganz vielen Symptomen, klinischen Beschwerden, Veränderungen am Körper. Und wie gesagt, das Charakteristische ist die Vermehrung oder die Erhöhung der männlichen Hormone.
Bevor wir zu den Symptomen kommen, also woran merke ich, dass ich das vielleicht habe, das PCO-Syndrom? Erstmal das, was Sie beschrieben haben, dieses vermehrte Aufkommen von männlichen Hormonen. Weiß man, warum das so ist? Also warum so eine Überfunktion, nenne ich es jetzt mal, auftreten kann?
Leider wissen wir das im Detail noch nicht. Das ist ganz interessant. Eigentlich kennen wir dieses Krankheitsbild schon seit ganz, ganz vielen Jahren und wir forschen auch sehr viel und haben bisher immer noch nicht herausgefunden, was jetzt die genauen Ursachen sind. Man vermutet, dass es eine Vielzahl von Ursachen hat, genetische Ursachen, also Dinge, die einem in die Wiege gelegt werden. Wir sehen zum Beispiel, dass bei Frauen mit dem PCO-Syndrom häufiger auch Schwestern und Mütter betroffen sind. Also eine genetische Komponente ist dabei. Aber man vermutet, dass auch viele andere Umweltfaktoren noch eine Rolle spielen, insbesondere auch zunehmendes Körpergewicht, Veränderungen auch im Immunsystem. Also wir sagen, die Ursachen sind multifaktoriell. Es gibt keine einzige Ursache, aber wir wissen die genauen Entstehungsmechanismen leider immer noch nicht.
Sie haben gerade eben schon die Übergewichtigkeit angesprochen. Wie ist das beim PCO-Syndrom? Was gibt es noch für Symptome?
Durch die erhöhten männlichen Hormone kommt es auch zu Veränderungen im klinischen Erscheinungsbild. Es kommt zum Beispiel zu einer Akne, die jenseits der Pubertät andauert. Es kann zu einem Haarausfall kommen, und zwar einer Haarausfallform, die wir bei Männern typischerweise finden, ein sogenannter androgenetischer Haarausfall. Und was für die Frauen sehr belastend ist und was auch sehr häufig vorkommt, bei ungefähr 70% aller Frauen haben wir eine Veränderung der Körperbehaarung, und zwar eine vermehrte Haarbildung an Stellen, die für Frauen untypisch sind. Also zum Beispiel eine Gesichtsbehaarung, Behaarung im Brust- oder Bauchbereich. Das sind typische Symptome. Aber durch die Erhöhung der männlichen Hormone kommt es auch zu einer Störung des normalen Menstruationszykluses. Und daran merken das die Frauen auch häufig. Also ein normaler Zyklus sollte ja maximal 35 Tage betragen, also von der ersten bis zur nächsten Blutung. Und bei Frauen, die eine Erkrankung haben im Sinne einer Erhöhung der männlichen Hormone, sind diese Zyklen verlängert. Also sie haben zum Teil monatelang gar keine Blutung oder nur eine schwache Blutung. Das ist auch so ein ganz, ganz charakteristisches Zeichen. Und natürlich auch, was der Erkrankung den Namen gegeben hat, wenn der Frauenarzt einen Ultraschall macht, dann sieht er auch im Ultraschall Veränderungen, nämlich die dem sozusagen namensgebenden polyzystischen Eierstöcke. Das sind die typischen Symptome, die wir bei diesen Frauen haben.
Diese polyzystischen Eierstöcke, was bedeutet das? Das ist jetzt, also das sieht man dann direkt im Ultraschall.
Ja, also es ist so, dass normalerweise eine Eizelle heranreifen sollte im Eibläschen und dann zum Eisprung gelingt. Wenn wir erhöhte männliche Hormone haben, dann kommt es in selteneren Fällen zu einem Eisprung, weil die Eizellen im Eibläschen verkümmern. Also es kommt zu so einem Reifungsstopp. Die Eizelle bleibt da drin, es kommt nicht zu einem Eisprung. Und diese vielen kleinen Eizellen in den Eibläschen sieht man dann im Eierstock so aneinandergereiht wie so eine kleine Perlschnur. Im Prinzip sind es eigentlich keine Zysten. Der Name sagt ja eigentlich polyzystisches Ovar-Syndrom. Eigentlich sind es keine Zysten, sondern sind eigentlich Eibläschen. Eigentlich müsste man polyfollikuläres Ovar-Syndrom das Ganze nennen. Hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht durchgesetzt, aber im Prinzip sind das die nicht gesprungenen Eizellen in den Eibläschen, die man im Ultraschall wirklich sieht.
Weil bei Zysten ist es ja so, das kennen viele von uns, da geht man hin und das wird entfernt. Wie ist das hier? Wird das auch entfernt oder muss das gar nicht entfernt werden, weil es gar nicht gesundheitsgefährdend ist?
Also es muss nicht und kann auch nicht entfernt werden, aber wenn wir das PCO-Syndrom behandeln und die männlichen Hormone medikamentös senken, dann schaffen wir wieder eine normale Eizellreifung und einen normalen Eisprung. Das ist auch das Ziel dieser Behandlung. Und dann verschwinden auch diese vielen kleinen Eibläschen, weil wir ja wieder eine normale Eizellreifung, normalen Eisprung haben.
Zum Thema Behandlung und wie man es genau mit was für welchen Medikamenten behandeln kann, darüber sprechen wir gleich nochmal. Wir haben jetzt so ein bisschen verstanden, was auf körperlicher Ebene passiert, wie es sich überhaupt für Betroffene anfühlt, die das PCO-Syndrom haben. Das wollen wir jetzt zuerst hören, bevor wir beide, Frau Hahn, dann nochmal eben weitersprechen, auch gerade über den Stand der medizinischen Behandlungsmöglichkeiten. In unserem Eine Stunde Liebe-Team kennt sich Nele Posthausen mit dem PCO-Syndrom besonders gut aus. Nele hat selbst dieses Syndrom, hat überhaupt angeregt, dass wir diese Folge so intensiv darüber sprechen. Danke schon mal dafür, Nele. Und du hast dich für unser Gespräch jetzt mit anderen Betroffenen getroffen, hast dich ausgetauscht. Gab es denn da direkt eine Parallele zwischen euch?
Ich habe Patricia und Isabel kennengelernt, leben beide in Düsseldorf. Und die Parallele, die wir bemerkt haben, war, dass wir in der Jugend keine Periode hatten. Also ganz lange nicht, mal so zwischendurch. Und damit Anfang 20 kam die Diagnose PCO-Syndrom. Wir haben ganz unterschiedliche Probleme damit, kann ich gleich mehr zu erzählen. Und wir haben aber gemeinsam, dass wir irgendwann so frustriert oder enttäuscht von unserem Körper waren. Patricia beschreibt das so.
Als ich ein Teenager war, und Single war, gab es halt einfach Momente, in denen sich was hätte ergeben können, Momente, in denen man sexuelle Erfahrungen sammeln hätte können. Und das waren einfach immer Momente, in denen ich diese Chance nicht ergriffen habe. Nicht, weil ich es nicht wollte, sondern einfach, weil ich mich sehr geschämt habe dafür, wie ich aussehe.
Patricia bezieht das vor allem auf Haare an ihrem Körper. Sie hat sich oft mit anderen Frauen verglichen und dann viel beigebracht bekommen, dass eben so starke Körperbehaarung für Frauen nicht normal sei.
Ich meine, gerade im Teenie-Alter ist es eh schwierig, irgendwie mit seinem Körper umzugehen. Da ist man so oder so super kritisch oft. Wie sieht's denn jetzt bei Patricia heute aus?
Sie ist heute 26 Jahre alt und hat einen Freund und sie sagt, dass es auch eine gute Erfahrung ist, jemanden zu haben, der einen so liebt, wie man eben ist und aussieht. Bei Isabel ist es schon auch immer noch ein Prozess.
Ich hatte halt in der Pubertät ganz wenig Probleme und jetzt mit fast Mitte 20 ist es immer noch nicht so schön, wenn ich eben so aussehe wie 12, also meine Gesichtshaut zumindest. Und dass das aber nichts ist, wo ich mich verschämen muss, sondern dass das mein Körper eben gerade macht. Also dass ich nicht zu blöd bin, vernünftig irgendwie mir das Gesicht zu waschen oder sowas. Irgendwie mehr mit meinem Körper arbeite und nicht gegen ihn arbeiten sollte.
Das zu verinnerlichen, das ist für Isabel ein Ziel. Was noch nicht ganz abgeschlossen ist, ist zum Beispiel der Punkt Gesichtsbehaarung. Das kann man sich, glaube ich, gut vorstellen. Sie sagt, so ein Drei-Tage-Bart, der ist jetzt in unserer Gesellschaft für gerade eine weibliche Person einfach nicht so akzeptiert. Und da ist es dann auch viel schwerer zu sagen, nö, ich rasiere mir das jetzt nicht weg.
Man hört ja raus, dann gibt es dieses PCO-Syndrom im Grunde auch einen Gender-Aspekt, also gerade Bartwuchs, was du beschrieben hast. Das kommt ja eben, haben wir eben schon drüber geredet, über den Überschuss an Androgenen, also in Anführungsstrichen männlichen Hormonen. Und in unserem sehr binär gedachten Gesellschaftssystem, also die Kategorien Mann-Frau, die es so gibt, gilt das natürlich, so ein Bartwuchs oder generell behaarter Körper, als unweiblich, egal jetzt eben um Gesicht oder Körper, ne?
Und was auch als sehr unweiblich gilt, ist halt keine Kinder zu bekommen. Also für Personen, die einen Uterus haben, da fragt man sich dann schon, was ist, wenn das nicht klappt, sind wir denn dann eigentlich noch Frauen?
Naja gut, was bin ich denn jetzt überhaupt? Also ich glaube, für mich war das, hat es mir dann sehr eben auch geholfen, außerhalb irgendwie dann der binären Welt zu denken. Also dass halt mein Hormonstatus nicht mein Geschlecht unbedingt ausmacht.
Für Isabel ist heute ganz klar, sie ist eine lesbische Frau. Ich habe das auch sehr ähnlich erfahren, diesen Prozess, und bin für mich zu dem Schluss gekommen, nicht binär passt viel besser, eben weil ich finde, diese Hormone sind nicht so binär in meinem Körper unterwegs.
Das ist schon interessant. Also zack, hat man diese Diagnose PCO-Syndrom, können auch auf jeden Fall Genderfragen aufkommen. Wie hat denn die Diagnose noch gewirkt bei euch?
Also ich habe witzigerweise bei uns allen dreien festgestellt, dass wir wie so Mini-ExpertInnen für PCO-Syndrom sind. Wir haben so ganz viel gelesen. Isabel war viel in Reddit-Foren auf Facebook-Seiten. Wir haben mit Betroffenen Kontakt aufgenommen. Und Isabel ist jetzt auch schon ein paar Mal in eine Selbsthilfegruppe in Köln gegangen. Das war ein bisschen Überwindung für sie.
Was ich mir halt wirklich ausgemalt habe, dort sitzen halt irgendwie, weiß nicht, 15 übergewichtige Frauen, die halt irgendwie mit ihrem Leben abgeschlossen haben und alle irgendwie wollen das, also Kinder wollen es nicht haben können. Und das halt überhaupt nicht.
Ich fand das auch so erleichternd, okay, das zu hören, weil es gibt viele auch Frauen, die einen Kinderwunsch haben und dann eben in diesem Prozess, ein Kind bekommen zu wollen, feststellen, ich habe PCO-Syndrom, diese Diagnose bekommen, und dann ist auch Hilfe ganz wichtig, auch ärztliche Hilfe, um diesen Weg trotzdem gehen zu können. Isabel und Patricia haben beide gesagt, für sie kann das in der Zukunft aufkommen, sie sind jetzt 23 und 26, vielleicht ist es jetzt noch nicht akut so ein Thema, aber so eine Selbsthilfegruppe, hat Isabel gesagt, kann auch erstmal dazu dienen, sich auszutauschen, also ganz viel eigene Expertise und Tipps so aus dem Alltag und Leben zu geben.
Und gerade diese Selbsthilfegruppen, die gibt es deutschlandweit. Wir verlinken euch auch so eine Überblicksseite in den Shownotes. Nele, was habt ihr eigentlich, noch ein anderer Punkt, dann für Erfahrung überhaupt ganz am Anfang gemacht, so mit der ärztlichen Beratung?
Auf jeden Fall nicht nur gute Erfahrungen mit ärztlicher Beratung, würde ich sagen. Ganz gemeinsam haben wir, dass die vor allem GynäkologInnen, muss ich sagen, am Anfang nur einen Rat kennen.
In meiner Erfahrung war es immer nur die Pille tatsächlich.
Also ich habe auf jeden Fall immer noch das Gefühl, dass die einzige Behandlungsmöglichkeit abnehmen und die Pille ist.
Ja, als ich das erste Mal so mit Anfang 20 zu einer Endokrinologin in Dortmund geschickt worden bin, da war ich bin so 1,58 groß, also jetzt nicht so groß, und wieg so 58 Kilo zu dem Zeitpunkt. Ich habe also viel Sport gemacht, hatte schon auch Muskeln, war laufen, habe Leichtathletik gemacht, und ich sollte 10 Kilo abnehmen. Und
oh mein Gott.
Das hat mich mit Anfang 20, das hat mich bestimmt 5 Jahre zweifeln lassen an meinem Körper irgendwie, ob das alles in Ordnung ist, dass ich abnehmen muss. Dann kriegen wir ja sowieso so viele Abnehmideale beigebracht, kommen da mal wieder von los. Und Isabel beschreibt den Austausch in Selbsthilfegruppen deswegen auch immer als total bereichernd, um diese Erfahrungen auszutauschen. Gleichzeitig hat Patricia auch nochmal formuliert, dass eben auch die Ärztinnen ganz wichtig mit drauf achten möchten, was wünschen wir uns gerade von denen. Und sie hat es auch so formuliert, dass eben, weil wir so Mini-ExpertInnen sind, wir oft zu den Ärztinnen kommen und die sagen dann, ach ja, sie wissen ja eigentlich schon alles, aber dass wir uns eigentlich irgendwie wünschen würden, auch nochmal zu hören, aber was ist denn jetzt genau das PCO-Syndrom? Klar. Welche Optionen gibt es vielleicht auch? Und ganz sicher zu gehen, habe ich jetzt falsche Informationen?
Genau, um das zu verhindern, ganz klar. Also der Besuch bei PCO-Syndrom bei einer SpezialistIn ist absolut wichtig. Menschen eben wie Dr. Susanne Hahn aus Düsseldorf. Mit ihr spreche ich jetzt weiter. Frau Hahn, wie ist denn Ihre Erfahrung? Wissen die Betroffenen wirklich oft schon super viel über ihre Krankheit, so dank Dr. Google?
Zum Glück finde ich, dass sie das tun, weil leider in der Ärzteschaft, muss man sagen, das Interesse relativ gering ist für das Krankheitsbild. Und ich auch selber die Erfahrung gehabt habe, dass viele Frauen wirklich sehr, sehr gut informiert sind, auch gerade durch die tolle Selbsthilfeverein, den wir ja in Deutschland haben. Und ich das immer wieder ganz toll finde, dass sich die Frauen informieren. Aber so sollte es natürlich eigentlich jetzt nicht unbedingt sein. Eigentlich sollte es unsere ärztliche Aufgabe sein, die Patientinnen gut zu beraten in der Diagnostik, gut zu beraten in der Therapie und sie auch ein Stück weit mitzunehmen, gerade was das Thema Kinderwunsch betrifft, weil das natürlich für viele Frauen ein sehr wichtiges Thema ist, und natürlich auch das Thema Gewicht, was leider von vielen ärztlichen Kollegen auch nicht wirklich ernst genommen wird und auch häufig so abgetan wird, dass das jetzt die alleinige Schuld der Patientin oder der Frau ist. Und das wissen wir halt beim PCO-Syndrom, dass das nicht der Fall ist, sondern gerade diese Problematik des Gewichtes ist halt ein Teil der Grunderkrankung. Und das muss man, wie gesagt, behandeln, ernst nehmen und die Frau da begleiten.
Wir haben eben gehört, ein Tipp schlechthin, den viele Betroffene zuerst hören, ist, nimm die Pille. Ist das eine gute Art, das PCO-Syndrom zu behandeln?
Ich behandle eigentlich nicht das Syndrom, sondern ich behandle immer die Frau.
Ja, klar.
Und
Ja, stimmt.
das kommt darauf an, was das Bedürfnis der Frau ist. Wenn ich eine schlanke Frau habe, die kein Risiko hat, für jetzt unter einer Pille eine Thrombose zu entwickeln, die vielleicht ein Problem mit Akne hat und sowieso einen Verhütungswunsch hat, dann ist natürlich eine Pille eine gute Option, wenn sie denn eine Pille haben möchte. Wenn ich allerdings eine Frau habe, die sehr stark übergewichtig ist, die vielleicht auch schon so ein bisschen Probleme hat mit Blutzucker, mit Diabetesrisiko, mit Blutdruck, dann ist natürlich eine Pille keine gute Wahl und hat auch natürlich gar keinen positiven Effekt auf das Gewicht. Dann wähle ich eher eine andere Therapieoption. Also ich passe das schon nach den Bedürfnissen der Patientin an oder der Frauen an und nach den klinischen Dingen. Also die Symptome sind extremst variabel. Also Sie können eine ganz gärtenschlanke Frau haben mit Akne, die ein PCO-Syndrom hat. Und Sie haben im Endeffekt andere Frauen, die das leider das komplette Vollbild haben mit veränderter Körperbehaarung, Übergewicht, Haarausfall, unerfüllten Kinderwunsch. Und das muss man natürlich dann ganz anders differenzierter sehen in der Therapie. Pille ist eine der Optionen, die wir haben zur Therapie, ganz klar.
Jetzt ist
Aber
es ja
für mich
so,
nicht.
Für Sie jetzt nicht als das Allheilmittel.
Die, genau, genau,
das ist
genau.
Es nicht.
Ja, ja.
Das habe ich verstanden. Wenn ich jetzt die Pille mir verschreiben lasse als Verhütungsmittel, ist es ja so in Deutschland, dass ich die selber zahle als Patientin. Und wie ist das eigentlich, wenn ich hinkomme und sage, ich mache das, weil das notwendig ist für mich, um einfach dieses PCO-Syndrom anzugehen? Wird das dann von der Kasse getragen? Wie ist das mit anderen Medikamenten?
Also bei der Pille gibt es einige Pillen, die speziell zugelassen sind, nicht zu Verhütungszwecken, sondern für die Behandlung von klinischen Veränderungen, die wir beim PCO-Syndrom finden. Also es gibt zum Beispiel Pillen, die für die Akne zugelassen sind, wo dann auch in der Zulassung drin steht, für Akne zugelassen. Oder es gibt Pillen, die für den Hirsutismus, für die vermehrte Körperbehaarung zugelassen sind. Wenn ich eine Patientin habe mit diesen Symptomen, dann kann ich auch eine Pillentherapie auf ein normales Kassenrezept verordnen und dann auch jenseits der 21, das kann ich dann im Prinzip so lange machen, wie ich das gerne machen möchte. Also da gibt es durchaus einige Pillen, die von den Krankenkassen getragen werden. Da muss man nur leider berücksichtigen, dass wir Ärzte ein gewisses Budget haben, was wir pro Patienten für dem Quartal ausgeben dürfen. Und leider hatte der Gynäkologe ein so niedriges Budget, dass er, auch wenn er gerne wollte, einer Patientin überhaupt gar nicht dieses Rezept ausstellen kann. Das machen dann wir Endokrinologen oder der Hausarzt oder der Internist, weil sie einfach die Möglichkeit haben, das zu tun. Also da muss man manchmal die Gynäkologen ein bisschen Schutz nehmen. Sie würden das vielleicht manchmal ganz gerne tun, können es aber aus Budgetgründen nicht. Die anderen Medikamente, die wir haben, werden leider nicht von der Krankenkasse bezahlt.
Jetzt verstehe ich, dass eines der Möglichkeiten, es anzugehen, die Pille ist. Aber wir haben ja eben auch das mehrfach schon gehört, dass Kinderwunsch ja auch ein Thema ist und gerade mit dem PCO-Syndrom ja die Möglichkeit, Kinder zu bekommen, erstmal eingeschränkter klingt zumindest. Wie ist es da, wenn ich jetzt einen Kinderwunsch habe, wie kann ich das trotz PCO-Syndrom schaffen?
Ja, also da gibt es erstmal als einfache Variante zwei Optionen. Es gibt seit einigen Jahren ein Nahrungsergänzungsmittel, die Substanz oder Wirkstoff heißt Myoinositol. Das ist eine Substanz, die einen positiven Effekt hat und zu einer Senkung der männlichen Hormone führt, aber auch die ganzen metabolischen Parameter bei PCO-Syndrom positiv beeinflusst. Und das kann manchmal alleine schon helfen, um den Hormonhaushalt wieder so zu normalisieren, dass ein normaler Eisprung stattfindet und dann auch eine Schwangerschaft eintreten kann. Also das ist eine erste Option. Das Myoinositol zählt in Deutschland als Nahrungsergänzungsmittel, wird leider nicht von den Krankenkassen erstattet. Die zweite Option, die wir jetzt mittlerweile auch schon seit Jahrzehnten haben, ist eigentlich ein Diabetesmedikament. Der Wirkstoff heißt Metformin. Und dieses Diabetesmedikament hat nicht nur einen positiven Effekt auf das Gewicht, sondern senkt auch die männlichen Hormone, und zwar durch Verminderung der männlichen Hormonproduktion, vor allem am Eierstock. Was dazu führt, wenn wir die männlichen Hormone senken, dass wir wieder einen Eisprung schaffen und natürlich die Patientin oder die Frau dann auch spontan, wenn sie dann Glück hat, und die meisten haben das. Also das ist, muss man sagen, den Frauen wird ja häufig gesagt, das klappt mit dem Kinderkriegen nicht so wirklich, aber bis jetzt sind die Erfolge sehr, sehr gut, auch unter Metformintherapie. Und das ist etwas, was man bei Frauen mit Kinderwunsch einsetzt. Es entstehen gerade Leitlinien in Deutschland für das PCO-Syndrom, wo ich sehr dankbar bin. Und da wird Metformin sogar als im Prinzip First-Line-Treatment, also als primäre Therapieoption auch für den Kinderwunsch explizit mit aufgenommen werden.
Mhm. Einmal kam jetzt auch bei diesem Gespräch mit den Betroffenen oder untereinander bei denen ja auch auf, dass dieses PCO-Syndrom schnell auch zu Gender-Fragen führen kann. Und gesellschaftlich gesehen sind wir an dem Punkt, wo viele Menschen auch fordern, dass man eben nicht mehr so in diesen Schubladen Mann, Frau nicht mehr so binär denkt, weil es eben für viele nicht Lebensrealität ist. Kann man in dem Kontext eigentlich das PCO-Syndrom vielleicht auch als so einen körperlichen Zustand sehen, der vielleicht gar nichts richtig Schlimmes ist, was man unbedingt heilen muss? Weil natürlich gegeben, klar, wenn man Kinderwunsch hat, ist das was anderes, weil man da ja einen Wunsch hat, den man anders erfüllen muss. Aber wenn man jetzt mit seinem Zustand erstmal okay ist und die Symptome einen nicht so sehr belasten, wie sehen Sie diesen Punkt?
Wir behandeln Symptome natürlich dann nur, wenn sie jemanden stören oder wenn sie gesundheitlich, sagen wir mal, schädlich sind. Wenn eine Frau vollkommen in Ordnung findet, dass die Behaarung da ist, wo sie ist, oder dass die Akne halt, dass sie ein bisschen mehr Pickel hat, dann müssen wir jetzt nicht auf Teufel komm raus eine Therapie machen. Es gibt allerdings zwei Situationen bei PCO-Syndrom, wo wir eine Therapie machen müssen. Das erste ist, wenn wir keinen regelmäßigen Menstruationszyklus schaffen. Also die Frau blutet nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, hat sehr, sehr selten ihre Blutung. Dann wissen wir aus Studien, dass wir dann ein erhöhtes Risiko für einen Gebärmutterschleimhautkrebs, für ein sogenanntes Endometriumkarzinom haben. Das heißt, eine Frau mit einer Zyklusproblematik, auch wenn sie sagt, stört mich jetzt nicht, muss ich sagen, medizinisch ist das ein Problem, das müssen wir angehen. Und das zweite Thema, was wir natürlich angehen müssen aus medizinischer Sicht, ist die Behandlung von Übergewicht und Adipositas. Weil wir sonst natürlich mit Folgeproblemen rechnen müssen, wie im frühzeitigen Eintreten von einem Diabetes. Diese Frauen haben auch ein erhöhtes Risiko für einen Schwangerschaftszucker, für einen Abort. Und das ist etwas, was ich behandle. Aber wenn jemand sagt, ich bin ansonsten mit meinem Körper so zufrieden, wie er ist, dann brauchen wir keine zwingende Therapie.
Zum Schluss vielleicht nochmal so ein bisschen zu verstehen, wie ist der Stand der Forschung? Ist man auf dem Weg auch zu überlegen, herauszufinden, woher kommt das überhaupt und kann man im Grunde jetzt nicht nur Symptome irgendwie behandeln, sondern überhaupt das Syndrom angehen?
Da laufen ja seit Jahrzehnten Studien. Ich glaube, jedes Gen, was irgendwie mit Adipositas zu tun hat und mit den männlichen Hormonen, wurde schon untersucht bei diesen Frauen. Also wir haben selber auch, als ich noch in der Uniklinik war, ganz viele Untersuchungen zum Thema Genetik gemacht. Aber das so eine vielschichtige Geschichte ist, vielleicht finden wir noch irgendein Gen, wo wir sagen, das ist das alleinige Gen, was diese Krankheit bedingt. Aber ich habe da die Befürchtung, dass wir das auch in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten trotz der vielen Forschung nicht schaffen werden, wirklich die Ursachen herauszufinden.
Aber so wie ich Sie jetzt verstanden habe, hat man es, wenn man möchte, schon relativ in Griff und kann das auch gut angehen, so das PCO-Syndrom.
Ja, also wir haben zum Glück Behandlungsmöglichkeiten, sehr gute Behandlungsmöglichkeiten, auch wie gesagt, was den Kinderwunsch angeht. Jetzt nicht nur die Medikamente, die ich erwähnt habe, man kann auch, wenn das nicht funktioniert, den Eisprung auch künstlich auslösen. Wir haben natürlich Möglichkeiten, auch mit neuen Medikamenten, die jetzt auch in der Entwicklung sind, auch zukünftig das Gewichtsproblem besser anzugehen und da den Frauen auch zu helfen, Gewicht zu reduzieren, weil das eine sehr, sehr schwere Angelegenheit ist. Wenn man ein PCO-Syndrom hat, ist es leider nicht so leicht, wie bei einer gesunden Frau Gewicht zu reduzieren. Und wir haben gute Behandlungsmöglichkeiten, aber nichtsdestotrotz, auch trotz der Behandlungsmöglichkeiten, sind die Frauen doch sehr eingeschränkt in ihrer Lebensqualität, sowohl was die körperliche Lebensqualität als auch die psychische Lebensqualität angeht. Und da ist sehr, sehr viel Bedarf, den Frauen auch zu helfen, auch von medizinischer Seite. Aber was für mich auch ganz wichtig ist, dass die Frauen auch sich Hilfe suchen. Wie wir auch schon im Beitrag gehört haben, ist so ein bisschen eine Scham mit dabei. Ja, eine Scham, weil man eine veränderte Körperbehaarung hat und gar nicht weiß, wie viele andere Frauen auch davon betroffen sind. Eine Scham, den Arzt vielleicht auch aktiv anzusprechen. Und da finde ich solche Beiträge sehr wichtig, dass sich die Frauen auch trauen, selbstständig dann ihre Ärzte da mit ins Boot zu holen.
Ja, wir haben schon gesagt, eben in den Shownotes haben wir auf jeden Fall nochmal einen Link zur Selbsthilfegruppe, damit man sich auch austauschen kann. Deutschlandweit gibt es da Gruppen, die aktiv sind und es lohnt sich auf jeden Fall auch, selbst wenn man sich sehr viel im Internet anlesen kann oder in Podcasts anhören kann, wenn man sich näher mit dem PCO-Syndrom beschäftigen will, weil man das Gefühl hat, vielleicht habe ich selber diese Symptome, dann kann man Menschen wie die Endokrinologin Dr. Susanne Hahn in Düsseldorf aufsuchen. Danke für den Besuch in eine Stunde Liebe.
Vielen Dank auch von mir, dass Sie das Thema aufgenommen haben.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Im letzten Liebestagebuch hat uns Louis ja von einem Date erzählt, das ihn leider irgendwann dann so in Richtung Friendzone katapultiert hat. Also nach ein paar Treffen fand er sie interessant, sie wollte aber eben nur Freunde bleiben und auf Freundschaft hatte Louis jetzt aber nicht so viel Lust, denn wer länger Louis' Geschichte im Liebestagebuch folgt, hat schon gehört, er möchte so gerne eine feste Beziehung und er versucht es auch schon länger. Louis erzählt jetzt, wie er nach der Enttäuschung weitermacht.
Ja, und jetzt? Wieder besseren Wissens natürlich immer noch auf den üblichen verdächtigen Plattformen. Wobei ich sagen muss, dass sich das jetzt gerade geändert hat. Also ich hatte dann nochmal irgendwie das ganze Profil überarbeitet, Fotos überarbeitet etc. Und habe jetzt auf jeden Fall schon mal deutlich mehr Matches bekommen. Insofern auch mehr Matches, als dass ich manche gar nicht mehr anschreibe, beziehungsweise man kommt nicht hinterher. Ja, wenn ich jetzt sage, man selektiert, hört sich das auch so doof an, weil eigentlich selektiert man ja eh schon so durch dieses Swipen, aber man hat nicht die Zeit, ein sinnvolles Gespräch zu initiieren und will eigentlich ja auch ein bisschen mehr als einfach nur dieses Hey, wie geht's? Schreiben. Und da ist einfach die Kapazität nicht dafür da. Das passiert natürlich ganz am Anfang, wenn das Match sozusagen da ist und man anfangen kann zu schreiben. Das passiert aber auch, wenn man schon in einem Gespräch war. Und man hatte jetzt zum Beispiel eine Arbeitswoche, die einigermaßen entspannt war und abends hat man sich dann irgendwie Zeit genommen, mal eine Antwort zu schreiben. Dann ging das eben hin und her, weil der andere zufällig auch da war oder wie auch immer. Dann ist vielleicht vom anderen wieder Funkstille und weil der krank ist, weil da die Arbeit irgendwie gerade durchdreht, wie auch immer. Auf jeden Fall, glaube ich, ist ganz, ganz viel von dem Ghosting, was man so erlebt, überhaupt gar nicht böse gemeint, aber es verletzt halt trotzdem. Weiß gar nicht, aber ich würde nochmal so unterscheiden wollen, so zwischen einem aktiven und einem passiven Ghosting. Also ein Ghosting war es sozusagen, wo man aktiv jemanden ignoriert, sich davon abhält, dem zu antworten, und eins, wo es halt einfach untergeht. So. Ich hatte genauso ein Beispiel, bei dem es dann hin und her ging, zunächst mal an ein, zwei Abenden mit relativ kurzen Textnachrichten. Dann kamen ein bisschen längere und auch längere Zeiten dazwischen, das, was glaube ich ganz normal ist, weil je länger die Nachricht ist, auf die du antwortest, desto mehr willst du auch selber ja Commitment zeigen. Und dann an irgendeinem Punkt wird man dann noch krank oder dann kommt die Arbeit dazu. So war es dann bei mir. Und schwuppdiwupp sind 3 Wochen ins Land gegangen seit der letzten Nachricht. Und dann kam nochmal, glaube ich, ganz kurz was. Und dann war aber das Match schon irgendwie am nächsten Tag aufgelöst. Und das tut mir auch ein bisschen leid, weil das tatsächlich dieses passive Ghosting war. Also das war überhaupt gar nicht meine Absicht zu ghosten. Aber das war halt einfach tatsächlich den Umständen geschuldet, beziehungsweise auch der Länge der vorhergehenden Nachricht. Klar, im Endeffekt ist es scheiße von mir und auch für die andere Person irrelevant, ob es jetzt passiv oder aktiv war oder ob es nicht meine Intention war. Auf jeden Fall hat es sie wahrscheinlich verletzt oder wie auch immer. Da ist natürlich ein klares Kommunikationsdefizit meinerseits. Einfach nur, hätte man auch kurz schreiben können. Aber das ist dann halt immer irgendwie untergegangen. Also man kann nicht immer verfügbar sein. Diese Datingportale und die Nachrichten dazu machen aber den Eindruck, als ob man immer verfügbar wäre. Viele Leute sind dann gar nicht so konsequent, als dass das Match dann gelöscht wird, sondern du hast ja dann einfach auch Matches irgendwie mit in deinem Profil, die halt, ja, die ziehen sich so hin. Ich habe zum Beispiel ein Match, das ist schon 3-4 Jahre alt. Und an irgendeiner Stelle haben wir halt immer so tatsächlich wie Freunde, guter Bekannte hin und her geschrieben, ne? Gar nicht mit dieser Dating-Intention. Wundert mich eigentlich tatsächlich, dass dieses Profil auch immer noch existiert. Aber ja, genau, nee, aber ich wurde auch schon geghostet. Und ich denke aber auch so, dass dieses ganze Thema Ghosting eben auch ganz, ganz viel mit so emotionaler Verfügbarkeit hat. Aber auch einfach ein logistisches Problem ist so, ne? Also du hast Arbeitscommitments, du willst zum Sport, du willst dies, das, jenes machen, zack ist die Woche rum und schon hast du dich irgendwie 2 Wochen nicht gemeldet. Und dann wird es langsam schwierig, dann wieder anzukommen, in Anführungsstrichen. Und dann hast du halt einfach, dann lässt es so ausfaden. Dann hat es sich so ausgeschlichen.
Also ganz ehrlich, klingt eher nach Verschusseln als aktiv zu ghosten. Wenn ihr zu Dating-Fails auch Geschichten habt. Wir sind im Sommer in Kiel und im Winter in Weimar zusammen mit den Failin' Love Nights. Falls ihr da vielleicht auch auf der Bühne sogar stehen wollt, um ja gemeinsam über Dating und generell Liebes-Fails zu sprechen, das Ganze zu verdauen, im besten Fall drüber zu lachen, dann meldet euch doch gerne mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Shani Anwar. übrigens in Weimar im November mit dabei. Details, die Folgen noch dazu. Danke fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.